Wege zueinander in Spannungsfeldern. Das Leben ist voller Spannungsfelder. Zum Beispiel, was die Raumtemperatur betrifft. Ich habe mal von einem Ehepaar gehört, er liebt richtig kalt, frische Luft in der Wohnung und sie braucht es behaglich warm. Wie kriegen sie das hin? Oder die Auswahl der Lieder in einem Gottesdienst kann auch sehr spannungsreich sein in der Vorbereitung, wenn man so überlegt, ja, was spricht die Leute an? Wir sind einfach alle sehr unterschiedlich. Ich habe bei mir festgestellt, manchmal ist es auch das Tempo, in dem ein Lied gesungen wird. Da liebe ich ein Lied und es spricht mich voll an und dann wird es zu schnell gesungen und alle Freude ist irgendwie dahin. Ich habe jemanden lachen sehen, der scheint es zu kennen. Oder auch zu langsam, auch das geht. Sehr, sehr unterschiedlich ist unser Empfinden, wo wir uns angesprochen fühlen, wo wir uns drin wiederfinden können. Ja, beim Abendmahl haben wir ja Experimente gemacht. Seit Dezember bin ich so ein bisschen reingestolpert und habe dann gemerkt, was für Spannungsfelder dann entstehen können. Für mich in der Vorbereitung, durch das, was ich gehört habe, was für Spannungsfelder bei denen entstanden sind, die mit diesen neuen Formen nicht so gut klarkamen, die sich da nicht so drin wiedergefunden haben. Auch die Länge des Gottesdienstes ist ein herrliches Spannungsfeld. Es gibt Leute, die würden es lieben, 3 Stunden richtig fett Gottesdienst zu feiern und könnten dann immer noch weitermachen. Wir hören jemanden, der sich gerade dazu bekennt mit Halleluja. Und es gibt Leute, für die es einfach wichtig, dass sie um 12 Uhr bei ihrem Mittagessen sein können. Und ja, ein ganz breites Spektrum an Spannungen. Auch die Nennung der Geburtstage im Gottesdienst. Rolf hat es ja vorhin bei den Bekanntgaben gesagt, dass wir es mal ausprobieren wollen, für ein halbes Jahr uns auf bestimmte Geburtstage zu beschränken. Zum Beispiel den Geburtstag einer 91-Jährigen, den dann auch besonders zu würdigen und die ganzen Konflikte mit dem, wen haben wir vergessen, wen hätten wir doch noch nennen müssen, wen haben wir genannt, aber eigentlich sollten wir den nicht mehr nennen, weil er aus der Gemeinde ausgetreten ist oder wie auch immer. Auch das ist ein herrliches Spannungsfeld. Alles voller Konflikte, das ganze Leben ist eine Fundgrube für Konflikte. Und Konflikte haben einfach das Schwierige an sich, dass sie unangenehm sind. Sie verunsichern, man weiß nicht, was wird daraus werden. In Konflikten kommt es auch zu Verletzungen, das macht es dann sehr schmerzlich. Und wenn man so Sachen mehrfach schon erlebt hat, dann ja, entsteht dadurch Ängste und manchmal brauchen gar keine Konflikte mehr passieren oder drohen, aber die Ängste sind so tief in einem, und man kommt in eine ähnliche Situation und da würde gar nichts Schlimmes passieren. Aber weil die Ängste in einem sind, ist es dann schon wieder ganz, ganz schwierig. Weil Konflikte so herausfordernd sind, so problematisch, ist es naheliegend, ihnen ausweichen zu wollen. Da droht ein Konflikt, also gehe ich lieber irgendwo links oder rechts, versuche ich irgendwie dran vorbeizukommen oder auch eine beliebte Methode ist, es einfach auszusitzen, ein Konflikt entsteht und man tut einfach so, als wäre da kein Konflikt. Und es ist bequem, Konflikten und Spannungen auszuweichen. Denn wenn man in einen Konflikt reingeht, dann führt einen das ja an seine Grenzen. Es kostet Zeit, man muss sich dann damit auseinandersetzen. Es kostet Kraft, es kostet vielleicht sogar schlaflose Nächte, wenn man sich dann einlässt auf den Konflikt. Und es fordert auch einen selber heraus, sich vielleicht tatsächlich selbst zu überwinden und Grenzen, die man bisher hatte, zu überschreiten, Neuland zu beschreiten. Ja, es ist sehr naheliegend, sehr bequem, Konflikten und Spannungen auszuweichen. Ist eine Verlockung, eine Verführung, der wir nur allzu schnell erliegen. Aber es ist keine gute Lösung, Spannungen und Konflikten auszuweichen. Denn in der Regel, wir können davon ausgehen, wenn da tiefer liegende Probleme in der Spannung und dem Konflikt drin sind, die werden wiederkommen. Das ist irgendwie ein Automatismus, hat Gott so in die Welt reingelegt. Was wir nicht erledigt haben, es holt uns wieder ein, es kommt auf die Wiedervorlage. Und an irgendeiner Stelle wird das Problem, der Konflikt wieder offenbar, wird uns wieder gereicht. Und dann ist wieder die Frage, wollen wir uns darauf einlassen oder nicht? Ich möchte euch an dieser Stelle auch herausfordern, wenn ihr so wie ich bei Konflikten und Spannungen doch auch gerne ausweicht, ja, dass wir uns klar machen, Konflikte und Spannungen kommen von Gott. Darf man das so sagen? Konflikte und Spannungen kommen von Gott. Der liebt uns doch, der will uns doch nichts Böses. Ist doch der gute Gott, Konflikte und Spannungen? Wieso sollen die von Gott kommen? Es gibt im Alten Testament ein Wort, das heißt, wir sollen nicht nur das Gute aus Gottes Hand nehmen, sondern auch das Schlechte. Oh. Und wenn Gott der Herr dieser Welt ist, der die Kontrolle hat über alles, was sich vollzieht und die Macht des Bösen nur tun lässt, was er will, dass sie tun darf, weil er Gründe hat, dass sie es tun darf, dann heißt es, wir müssen wirklich alles aus Gottes Hand nehmen. Und das betrifft natürlich dann auch Spannungen und Konflikte. Gott tut es ja nicht, um uns zu ärgern. Dass Spannungen und Konflikte in der Welt sind, hat mit dem Sündenfall zu tun und den ganzen Verwerfungen, die es dadurch gegeben hat. Und Gott möchte diese Verwerfungen wieder zurechtbringen. Er möchte das, was ins Chaos gestürzt wurde oder in Unordnung geraten ist, er möchte das wieder zusammenführen, er möchte das ordnen, er möchte es wieder in gute, gesunde Verhältnisse bringen. Gott möchte in die zerrüttete Welt, in mein zerrüttetes Inneres, in meine zerrütteten Kontakte und Verarbeitungen und alles, was ich so mit mir rumtrage oder was andere mit sich rumtragen, da möchte Gott sein gutes Heil reinbringen. Da möchte Gott wiederherstellen, da möchte Gott freisetzen. Und diese Prozesse sind in der Regel schmerzlich. Deswegen weichen wir vor ihnen aus, deswegen scheuen wir sie, weichen davor zurück. Aber Gott bleibt dran. Er möchte, dass wir weiterkommen. Er möchte nicht, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind. Weil dann müsste ja alles, was im Argen liegt, auf immer so bleiben. Und das möchte Gott aber nicht. Er möchte ja es zum Guten wenden, was Positives draus machen. Er hat Pläne des Heils mit dieser Welt und mit uns selber. Und alles Schwierige, alles Spannende, alles Konfliktreiche, Konfliktbehaftete soll letztlich dazu dienen, dass Gott zum Zug kommt und aus dem Ganzen das Gute macht, was er für uns bereithält. Man könnte sagen, Spannungen und Konflikte sind wie Geburtswehen für etwas Neues, was Gott für uns hat, was er uns schenken möchte. Die Konflikte und Spannungen, in die wir hineingeraten, die Gott uns zuteil werden lässt, das sind eigentlich die Wachstumsfaktoren, die uns dazu bringen, uns in Bewegung zu setzen, unsere Grenzen zu überschreiten, Neues auszuprobieren, zu wagen und daran zu wachsen und zu reifen. Es ist so, wie es Rainer Ehret vorhin gesagt hat, Spannungen, man kann sie als was Negatives sehen, man kann sie aber auch als was Positives sehen. Ich habe ja mal Elektrotechnik studiert und da hat man mit Spannungen zu tun. Und Hochspannung, die ist sehr gefährlich. Ziemlich hohe Spannungen sind Blitze und wir sehen ja, was die auch an Unheil anrichten können. Aber wenn die Spannung gebändigt ist, dann kann sie so tolle Sachen machen, wie dass ich jetzt hier nicht laut reden muss, übermäßig laut meine Stimme strapazieren muss, sondern hier ja, eine kleine Batterie da in dem Sendegerät habe und wir die elektrische Übertragung haben, auch mit dem Beamer, dass das alles so funktioniert, das haben wir Spannungen zu verdanken, die etwas in Bewegung setzen, nämlich den Strom, der dann dafür sorgt, dass das alles so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Wenn man keine Spannung hat, passiert auch nichts. Wir hatten das letzten Sonntag, da ist das Gerät hier ausgefallen, keine Spannung drauf, ja, hat nicht funktioniert. Es braucht Spannung, damit etwas sich bewegt. Und da hoffe ich, dass wir das auch ja, so annehmen können, dass wir die Herausforderungen, Konflikte annehmen können, sagen können, jawohl, ich will das entdecken, was Gott da Gutes für mich bereithält. Ich möchte mit euch einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen, so vor knapp 2000 Jahren in der jungen Christenheit. Auch da gab es schon Spannungen und Konflikte und auch da hatten die ihren guten Sinn. Erste Beispiel war, da ging es um die Versorgung von den Witwen in der Gemeinde. Die haben sich um die alleinstehenden Frauen, die keine Männer mehr hatten, gekümmert. Und da wurde dann eine bestimmte Gruppe immer übersehen. Und das ist schon nervig, wenn man da immer übersehen wird. Und das Schöne ist, die haben Lösungen gefunden, wie das dann funktionieren kann. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Im Handout, das es nach dem Gottesdienst gibt, sind auch die ganzen Stellen aufgeführt. Könnt ihr dann alles in Ruhe nochmal zu Hause nachlesen. Zweites Beispiel aus der jungen Christenheit. Da wollte ein Römer, ein sogenannter Heide, ein Nichtjude, der wollte getauft werden. Und für die ersten Christen ging gar nicht. Könnt ihr wunderbar nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 10. Was für Probleme der Petrus damit hatte, dass jetzt da ein heidnischer römischer Hauptmann getauft werden wollte. Petrus hat sich auf diesen Konflikt, auf dieses Problem eingelassen. Gott hat da auch viel mitgeholfen. Und weil dieser Konflikt bewältigt wurde, hat sich eine Tür ganz weit geöffnet, dass nämlich das Gute, was Gott hat, nicht nur für die Juden bestimmt ist, sondern für alle auf dieser Welt. Wir profitieren davon, dass der Petrus nicht gekniffen hat in dem inneren Konflikt, in dem er damals stand, mit all den Spannungen. Und weil er das bewältigt hat, konnte Gott den Weg auch zu dem römischen Hauptmann dann finden. Das dritte Beispiel. Es war nicht so ganz von langer Dauer, mit dem, wie Juden und Heidenchristen, wie die so miteinander klarkommen. Da wurde dann von Leuten gesagt, ihr könnt ja schon zum Glauben an Jesus kommen und ihr könnt ja schon Christen sein, aber dann müsst ihr trotzdem Juden werden. Und das hat heidenchristliche Leute total verunsichert. Sind wir denn überhaupt richtige Christen, wenn wir uns jetzt nicht beschneiden lassen? Und die haben zum Glück dieses Problem wirklich ernst genommen und eine wunderbare Klärung erzielt, könnt ihr in Apostelgeschichte 15 nachlesen, das ganze Kapitel im Grunde genommen. Und da taucht immer wieder auf, was die für Wortgefechte da geführt haben. Da ging es richtig heiß her. Und ein tolles Ergebnis, was wirklich die Tür geöffnet hat, dass die Heidenchristen nicht erst Juden werden müssen, um mit Jesus unterwegs sein zu können, ohne schlechtes Gewissen. Weil die Texte so lang erzählt sind, habe ich die jetzt nur kurz angerissen, könnt ihr alles nachlesen. Wie gesagt, die Bibelstellen stehen alle im Handout. Das könnt ihr dann zu Hause nachlesen. Ich wünsche es uns, dass wir wirklich für alles das, was uns Not und Mühe macht, wo wir in Spannung und Konflikte reingeraten, dass wir wirklich zu dieser Sichtweise kommen, da bietet uns Gott gerade etwas an, wo wir wachsen und reifen können, wo etwas, das unklar ist, geklärt werden kann, wo Dinge, die im Argen liegen, gelöst werden können. Dass wir nicht davor ausweichen, sondern diese Chancen nutzen und uns dem Ganzen stellen, was Gott uns da anbietet. Für den Fall, dass du irgendwie jemand bist, der so wie ich eine Tendenz davor hat, lieber auszuweichen vor Konflikten und Problemen, im Handout gibt es auch einige Fragen zum persönlichen Nachdenken darüber. Ja, kann ich Konflikte bejahen, annehmen, will ich mich denen stellen? Das Schöne bei unserem Gott ist, er fordert uns nicht nur heraus, sondern er hilft uns auch dabei. Denn er liebt uns ja. Er macht es ja nicht aus Bosheit, aus Knickrigkeit oder sonst irgendwas, sondern er liebt uns und er will uns weiterbringen. Und er traut es uns zu, wenn er uns in Konflikte und Schwierigkeiten geraten lässt, dass wir die dann auch mit seiner Hilfe bewältigen. Was ist hilfreich, um in Konflikten und Spannungen bestehen zu können? Was ist hilfreich bei einem selbst? Mir ist wichtig geworden, ein gesundes Selbstbewusstsein. Leute, die in Herausforderungen, in Spannungen mit einem gesunden Selbstbewusstsein reingehen, die kommen da viel besser mit klar, als Leute, die mit einem schwierigen Selbstbewusstsein reingehen. Schwierig vielleicht in beide Richtungen. Entweder ein zu starkes, überhöhtes Selbstbewusstsein, dass sie meinen, ich habe die richtige Erkenntnis, ich weiß, wie es geht, ich bin der Mittelpunkt, Nabel der Welt und ich werde den anderen, die jetzt in dem Konflikt beteiligt sind, mal erklären, wie es geht. Das ist ein schwieriges Selbstbewusstsein. Das andere Selbstbewusstsein ist genauso schwierig. Ich bin nichts und ich kann nichts und alle anderen haben recht, nur ich nicht. Und alle Fehler sind bei mir, alle Schuld ist bei mir und das wird auch nicht hilfreich zur Klärung des Konflikts beitragen. Wie können wir ein gesundes Selbstbewusstsein finden? Ich finde es so wunderbar, dass Gott seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren in unsere Welt geschickt hat. Und dass wir in Jesus unser Selbstbewusstsein finden können. Es war für mich so ein Paradox, als mir das erste Mal für mich selber klar geworden ist, mein Selbstbewusstsein kommt aus Jesus, kommt aus ihm. Das ist nicht mein Selbstbewusstsein, weil ich alles richtig mache, weil ich erfolgreich bin, weil Menschen mit mir zufrieden sind, deswegen fühle ich mich selbstbewusst oder weil ich immer alles bekomme, was ich will. Das sind alles so Krücken, die aber letztlich nicht tragen. Aber da jemanden zu haben, der mich liebt und der an mich glaubt, der meine Fehler kennt und mich trotzdem nicht aufgibt, da kann ein gesundes Selbstbewusstsein entstehen. Ich habe gestaunt bei der Erstellung des Handouts, wie viele tolle Bibelstellen es gibt zu dem Thema gesundes Selbstbewusstsein in Jesus. Ich habe mal 4 mitgebracht für die Predigt. Johannes 1, Vers 12, damit möchte ich anfangen. Da heißt es, die Jesus aber aufnahmen, den Sohn Gottes, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dieses wunderbare Selbstbewusstsein das in Jesus, das steht jedem offen. Deswegen habe ich diesen Vers an den Anfang gestellt. Da muss sich keiner ausgegrenzt fühlen. Jeder ist eingeladen, an Jesus zu glauben, ihn zum Herrn in seinem Leben zu machen, sein Leben Jesus zu öffnen. Wir haben heute Palmsonntag im Kirchenjahr, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Jeder darf sein Leben Jesus öffnen, dass Jesus, der König der Könige, der Herr aller Herren, bei ihm einzieht, dass wir in Jesus sein dürfen, mit unserem ganzen Leben, mit all den Konflikten, all den Fragen, all dem Ungelösten. Gottes Tür steht allen offen und Jesus ist ja, die Hand Gottes da drauf. So ist es, es gilt und wir dürfen ihn aufnehmen in unser Leben. Und dadurch wissen wir, sind Kinder Gottes, wir sind geliebt. Und dazu passt das zweite Bibelwort aus Johannes 17. Da sagt Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, den Namen seines Vaters im Himmel. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also diese Kindschaft Gottes, die bringt uns, die schenkt uns die Liebe Gottes. Und zwar in einem Maß, das ist echt der Hammer, so wie Gott Jesus geliebt hat, so liebt der Vater auch uns. Obwohl wir nicht so sind wie Jesus, dass er wirklich an allem, was wir sind und darstellen und machen und tun, Wohlgefallen haben könnte. Das trifft auf uns einfach nicht zu und trotzdem liebt uns der Vater im Himmel mit genau dieser Liebe, mit der er auch Jesus geliebt hat. Und Jesus liebt. Und es steht uns offen. Und daran dürfen wir gesunden. In Konflikten entsteht ja schnell das Gefühl, ah, ich bin ein Verlierer, wenn ich jetzt nachgebe oder wenn ich dem anderen entgegenkomme. Dann bleibe ich auf der Strecke. Was ist dann mit mir? Wenn ich aber wertvoll bin und es weiß, dass ich wertvoll bin, das spüren kann, dass ich wertvoll bin, dass da jemand ist, der mich echt wirklich liebt, dann ist es alles nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt halt nicht aus der Diskussion als Gewinner hervorgehe. Dann kann ich das loslassen. Mir bricht dann kein Zacken aus der Krone, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Weil es geht auch nicht um meine Ziele in dieser Welt, es geht auch um Gottes Ziele in dieser Welt. Amen, ja. Nächstes Bibelwort, Römer 8. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Egal, was für ein Mist ich baue, wenn ich in Jesus Christus bin, gibt es für mich keine Verurteilung mehr. Das ist der Hammer. Ich brauche keine Angst mehr haben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das Gesicht zu verlieren, wenn andere das rauskriegen, dass ich das war, der den Fehler gemacht hat. Ich habe das erlebt vor ein paar Wochen bei uns in der Küche. Wir haben so eine Eckbank und auf der Eckbank war irgendwie hinten so, in der Rückenlehne, lag Kerzenwachs. Und meine Frau fragt, wer hat denn das da hingelegt? Wir haben 4 Kinder und wie aus einem Mund sprachen alle 4 Kinder, ich weiß nicht. Ja, wie kommt das Wachs dahin? Die Vermutung liegt nahe, es war doch einer gewesen von denen. Tja, wer war es jetzt? Und warum kann er es nicht zugeben? Warum kann er nicht sagen, ich war es? Und es war natürlich dann blöd. Für 3 von den 4 ist es richtig bescheuert, dass einer nicht die Wahrheit sagt, dass einer auch behauptet, ich war es nicht, obwohl er es war. Wege zueinander sehen anders aus. Wege zueinander würden so funktionieren. Ich war es, ja. Dann sind die anderen raus aus der Nummer. Und dann kann man ja sagen, dann lass das bitte, mach das nicht nochmal. Es wäre manchmal so einfach. Aber es ist eben diese Angst, zu Fehlern zu stehen. Ja, deswegen ist es so ein Riesengeschenk, dass Gott uns in Jesus macht, dass keine Verdammnis, keine Verurteilung in Jesus ist. Wenn wir zu unseren Fehlern stehen und sagen, jawohl, ich habe es gemacht, dann ist sofort die Verurteilung weg. Ist eigentlich genial, wir nutzen das nur viel zu selten. Ja, und jetzt noch ein 4. Bibelwort in der Sammlung, was uns an gesundem Selbstbewusstsein von Jesus geschenkt wird, was uns da zur Verfügung steht, aus Galater 2, wo Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Hammer, wenn wir wirklich Jesus unser Leben öffnen, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen, dass er selber durch den Heiligen Geist dann in uns reinkommt und dass er die Führung übernimmt. Und dass er helfen wird, für alle Probleme, alle Konflikte, alle Spannungen dann den Weg zu finden, den besten Weg zu finden, wie aus diesem Konflikt, aus dieser Spannung das Optimale werden kann. Für uns und für die anderen am Konflikt Beteiligten oder für die anderen vom Konflikt Betroffenen. Wenn du unsicher bist, ob du wirklich Kind Gottes bist, ob du wirklich das alles für dich in Anspruch nehmen darfst, was da in diesen Bibelworten steht. Und wie gesagt, es ist ja noch einiges mehr, das findet ihr dann im Handout und das sind ja auch nur eine Auswahl von Stellen, es gibt ja noch viel, viel mehr. Wenn du da unsicher bist, ob du das wirklich für dich in Anspruch nehmen darfst, dann kann ich dir nur Mut machen. Geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, geh nicht aus diesem Gotteshaus raus, ohne es mit Jesus festgemacht zu haben. Such dir jemand nach dem Gottesdienst, Person deines Vertrauens und sag, ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus legen. Ich möchte ihm gehören. Ich möchte, dass alles das, was mir in der Bibel an Gutem zugesagt wird, was ich als Kind Gottes habe, was ich an neuem Selbst, an gesundem Selbstbewusstsein in Jesus, was da für mich bereit ist, was ich da drin finden darf. Ich möchte mein Leben in die Hand von Jesus legen. Dann geh und zum Beispiel zwei Leute zum Beten sind hier vorne nach dem Gottesdienst. Es ist eigentlich so gedacht, dass auch Leute mit Schildern Seelsorge rumlaufen, an die kann man sich wenden. Sprich jemanden an und mach es fest und sag, ich möchte dieses gesunde Selbstbewusstsein in Jesus haben. Ich will Jesus gehören. Er soll der Herr in meinem Leben sein. Ab heute. Und er soll mich dann auch durch alle Spannungen und Konflikte bringen und mir zeigen, dass er es wirklich drauf hat. Ja, der Schöpfer dieser Welt, der König der Könige, wirklich alle Probleme auch gut zu lösen. Ich möchte jetzt noch im letzten Teil der Predigt auf zwei Anwendungsbereiche kurz eingehen. Das eine ist so mit den unterschiedlichen Erkenntnissen und Sichtweisen, die wir haben. Da gibt es auch ein sehr interessantes Kapitel im Römerbrief, Kapitel 14. Da ging es um auch einen Konflikt in der jungen Christenheit, was da auf dem Markt angeboten wurde, bei den Marktständen, das Fleisch. Das konnte man eigentlich nicht guten Gewissens essen, denn das war eigentlich Leftover, also übrig gebliebenes Fleisch, was nicht im Tempel den Götzen geopfert worden war. Denn alles Fleisch, was damals so irgendwie geschlachtet wurde, in den Bereichen außerhalb Israels, ja, das war eigentlich bestimmt für Götzen. Und ja, als Christ möchte man ja keine Götzen anbeten, die nicht verehren und sich damit jetzt nicht irgendwie beschmutzen und dass das irgendwie sich zwischen Gott und einen stellt. Und das war eine echte Schwierigkeit für die. Und ja, da sagt Paulus dann was in Römer 14, wer Götzenopferfleisch isst, soll den nicht verachten, der nicht isst. Wer aber isst, soll den nicht richten, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du eines anderen Diener richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er. Er wird aber stehen, denn der Herr vermag, ihm Stand zu geben. Es gab Leute, die haben dann gesagt, es gibt keine Götzen. Also kann ich auch das Fleisch bedenkenlos essen. Wenn ich jetzt nicht an der Opferzeremonie teilnehme und quasi ja, da diesen Götzendienst mitmache und ich kaufe nur auf dem Markt das Fleisch, ist doch egal, es ist Fleisch. Ja, was juckt's? Paulus hatte diese Freiheit, das kann man da nachlesen. Und es gab andere Leute, für die war es war total grauenhaft, die konnten sich gar nicht vorstellen, ja, das ist doch Götzen geweiht gewesen. Das wurde doch geschlachtet schon im Hinblick darauf, als Götzenopfer eingesetzt zu werden. Für die war das ganz klar, wenn man dieses Fleisch isst, dann versündigt man sich. Und der Konflikt damals war, die einen haben dann halt eben auf die anderen herabgeschaut und gesagt so, ja, ihr seid ja nicht frei, ihr seid so eng und ja, was soll das alles? Haben sie quasi verachtet. Und die andere Gruppe, die hat vorgeworfen, ihr versündigt euch. Im Grunde auch, ja, gesagt, ihr macht's falsch und haben verurteilt. Das, was ihr tut, ist falsch. Das ist nicht der Wille Gottes. Und was Paulus hier sagt, bei diesen unterschiedlichen Erkenntnissen, Sichtweisen, bleibt flach halten, entspannt euch. Ja. Haltet es aus, dass es unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Und das ist durch das neue Selbstbewusstsein in Jesus, wenn es wirklich anfängt zu greifen, dann auch möglich. Und er sagt ja auch, jeder steht und fällt seinem Herrn. Wir müssen uns nicht voreinander verantworten, wir müssen uns vor Gott verantworten. Und es ist wichtig, dass wir unserer Erkenntnis auch folgen. Denn die kommt ja in der Regel nicht aus dem Nichts, sondern die ist ja gewachsen auf den Wegen, die Jesus uns bisher geführt hat. Und Jesus möchte uns da auch weiterführen. Und Ja, und Jesus sagt auch, Paulus sagt da auch, und das finde ich so schön, wie er sich da korrigiert. Er sagt, er steht und fällt seinem Herrn. Und als würde ihm dann klar werden, aber mit dem Herrn kann man eigentlich gar nicht fallen. Wenn man seinem Herrn folgt, dann wird der einen halten, wird der einen tragen. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe zu Galater 2. Christus lebt in mir. Wenn Christus in mir lebt, dann wird er mich auch führen, dann wird er mich auch halten. Und dann werde ich, auch wenn ich vielleicht Fehler mache, trotzdem nichts falsch machen dabei, weil ich dann einfach lerne, auf dem Weg Fehler zu machen und Jesus mich ja korrigieren kann und weiterführen kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache für unser menschliches Miteinander. Diese ganzen Sachen, was ich vorhin aufgezählt habe, diese Spannungsfelder, in die wir auch als Christen reinkommen mit der Gottesdienstlänge, Nennung von Geburtstagen und so weiter, diese ganzen Sachen, ja, dann nicht in dieses reinzukommen, ja, negativ über die anderen zu urteilen, sie zu verachten und so weiter, sondern wirklich den anderen seinem Herrn zu überlassen und zu sagen, ja, Jesus wird sich drum kümmern, brauche nicht ich machen. Wird Jesus machen. Es ist aber so, dass ja nicht nur damit geholfen ist, wenn wir alle praktisch den anderen sich selbst überlassen oder Jesus überlassen, sondern unser Herr möchte ja auch uns durch den anderen etwas vielleicht vermitteln. Auch das ist eine Sache, die Jesus am Herzen liegt. Das geht aber nicht, wenn wir einander verurteilen und verachten. Dann werden wir nicht empfänglich sein für die Wahrheit, die vielleicht in der Sichtweise des anderen drinsteckt, die Jesus mir aber nahebringen möchte. Und da habe ich noch ein Bibelwort mitgebracht. Das finde ich so schön. Im Jakobusbrief, wo er schreibt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden. Und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Ist das nicht ein wunderbares Wort für Spannungen und Konflikte? Und Gott hat uns eine Erinnerung mitgegeben, von Geburt an, eine Erinnerung an dieses Bibelwort. Habt ihr die auch im Kopf, diese Erinnerung? Oder am Kopf? Zwei Ohren, ein Mund. Wir tragen die Erinnerung ständig mit uns. Gott hat uns zwei Ohren gegeben. Wir sollen schnell sein zum Hinhören. Langsam aber im Reden. Wenn ich das beherzige, dann gebe ich dem anderen die Chance, zum Ausdruck zu bringen, was er wirklich meint. Mir ist es in meiner alten Gemeinde mal passiert, da hat mich mal eine Frau angesprochen, hat gesagt, Tobias, ich muss mal mit dir reden. Ja, haben wir uns getroffen. Und hat sie wirklich all ihren Mut zusammengenommen, mir was Kritisches zu sagen. Und ich war so dankbar, dass sie mir das gesagt hat. Sie hat gesagt, Tobias, wenn wir miteinander reden, dann bist du immer so schnell. Ich brauche halt 10 Minuten oder 20 Minuten, bis ich das in Worte fassen kann, worum es mir eigentlich geht. Und ich habe ihr dann schon 5 Minuten zugehört und dann meinte ich schon, erfasst zu haben, worum es ihr geht und habe ihr schon alles erklärt, was sie gar nicht hören wollte, was ihr gar nicht weitergeholfen hat. Ich war so dankbar, dass sie mir das gesagt hat. Ich habe Hochachtung davor, dass sie den Mut hatte, mir ihre Schwierigkeit mit mir auch zu spiegeln. Und es war schön, bei mir selber wahrzunehmen, wie mir das geholfen hat. Wie ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bremst dich, Tobias, jetzt versuch erstmal, es auszuhalten, hinzuhören, wirklich zu verstehen, was ist ihr Anliegen, wo drückt der Schuh. Und es braucht halt einen ganz langen Weg, hoch und runter, links und rechts. Im Grunde ist es ein persönlicher Sortierungsvorgang. So wie es mal jemand ausgedrückt hat, ich muss reden, um rauszukriegen, was ich eigentlich will, was ich eigentlich meine. Es gibt Leute, bei denen ist es so. Wenn man denen keine Zeit gibt, wird man nie mit dem in Kontakt kommen, was da wirklich ist. Und in der Regel sind da auch gute Sachen zu finden. Denn irgendein Teil von der Wahrheit hat jeder Mensch erkannt. Und wenn dieser Teil der Wahrheit, wenn der zum Vorschein kommt, weil man ihm zuhört, wenn man sich auf ihn einlässt, dann kann man darin sogar Jesus begegnen. Sogar bei jemand, der jetzt nicht mit Jesus lebt, aber wo ein Wert von Jesus zum Vorschein kommt, bei dem, was demjenigen wichtig ist, dann kann sogar der Mensch einem zum Geschenk werden. Wir haben in dem Bibelwort aus dem Jakobusbrief noch eine dritte Sache mit diesem und noch langsamer sein, wenn man zornig ist. Das ist natürlich die schwerste Übung. Ist mir gestern wieder passiert, ein Kind hat Mist gebaut und eine Türscheibe ist zu Bruch gegangen bei uns im Haus. Und was mache ich dann? Will ich sofort dieses Problem klären? Ja, ich habe gerade die Handbewegung gesehen von jemand hochgehen, genau. Aber hilft es meinem Kind? Es weiß doch eigentlich schon mit dem Moment, wo es passiert ist, dass es richtig dumm gelaufen ist. Und mit meiner Stressabfuhr, die ich dann am Kind mache, eröffne ich dem Kind nicht einen Weg zu mir, dass wir sinnvoll drüber reden können, sondern dann stoße ich das Kind weg. Und das habe ich gestern auch live erlebt, was ich dann für Worte gehört habe, wo ich dachte, ah, das ist Schulhofjargon. Das ist wirklich, ich gedacht habe, also ich als Pastor will nicht, dass meine Kinder so reden, ja, aber ich erlebe es gerade so. Ist doch scheißegal, ob die Tür kaputt ist. Ja? Was juckt es mich? Ich dachte, was begegnet mir da bei meinem Kind? Aber das habe ich mitkreiert, weil ich nicht langsam im Zorn war, sondern schnell im Zorn war. Und als Gott mich dann behutsam dahin geführt hat, mich neben mein Kind auf dem Sofa zu setzen, innerlich erstmal fürs Kind zu beten, es zu segnen und dann erstmal für den Moment sogar Schwamm drüber sein zu lassen. Dann konnten wir plötzlich wunderbar die Scherben zusammen aufkehren und zumindest den Schaden, der unmittelbar da war, erstmal beseitigen. Und für den Rest wird der Herr, der in mir lebt, mir auch helfen, wie ich weitermache. Und meiner Frau, ich bin ja nicht alleine, von daher, unser Herr lebt auch in ihr. Und dann zu gucken, ja, wie gehen wir jetzt mit der Situation so um, dass der Verursacher wirklich was Positives daraus lernt und nicht lernt, weiter Fehler zu verstecken, die vielleicht passieren, sondern ja, Mut und Vertrauen findet, sich zu öffnen. Dann kann man nämlich Wege zueinander finden und miteinander Lösungen finden für die Probleme, die da sind. Lasst uns die Spannungen, die Konflikte, die Herausforderungen, in die Gott uns stellt, lasst uns die wirklich aus Gottes Hand nehmen und lasst uns die mit Jesus in unseren Herzen angehen und schauen, was Gott Gutes bereithält, dass wir daran wachsen und reifen können und dass letztlich Gott in all dem geehrt wird. Amen.